Also Deepfakes sind natürlich immer noch ein bisschen aufwendiger zu erstellen als jetzt einfach so eine Phishing-E-Mail. Nichtsdestotrotz gibt es einfach schon einige gute Beispiele, wo mit einem Deepfake einfach ein riesengroßer Schaden bei Unternehmen angerichtet worden sind.
Awareness oder die klassische Awareness, die wir jetzt haben, die Awareness ist gegen Deepfake machtlos.
Willkommen bei Cybersecurity ist Chefsache, dem Podcast, der die digitale Welt auf den Prüfstand stellt. Cyberattacken nehmen rasant zu und Daten sind das wertvollste Gut der modernen Welt. Doch wie schützen wir, was uns am wichtigsten ist? Mit den neuesten Erkenntnissen, effektiven Strategien und praxisnahen Tipps zeigen wir, wie der digitale Raum sicherer gestaltet werden kann. Denn eines ist klar, Sicherheit ist nicht verhandelbar. Sie ist Chefsache.
Willkommen zu Cybersecurity ist Chefsache. Heute mit euren zwei Lieblings-Deepfakes. Nico, bist du ein Deepfake?
Das kann ich gar nicht beantworten. Bist du ein Deepfake?
Das haben wir gar nicht einstudiert.
Nein, das haben wir nicht. Aber wir wollen über das Thema Deepfake sprechen, denn wir beide haben immer wieder mal mit dem Thema Deepfake zu tun und haben uns eigentlich auch stark gewundert, dass bei vielen Unternehmen oder mit vielen, mit denen wir über das Thema Deepfake gesprochen haben, so gar nicht so richtig bekannt ist, dass es Deepfake gibt, dass auch gerade ja aktiv jetzt vielleicht auch in unserem Podcast Deepfakes existieren. Und da haben wir auch schon mal geguckt, ob es irgendwelche Lösungen gibt am Markt, um Deepfakes besser zu erkennen, beziehungsweise auch mit dem Thema Awareness umzugehen. Aber bevor wir vielleicht damit anfangen, lass uns doch generell erstmal darüber sprechen, was ist denn überhaupt ein Deepfake?
Ja, also wenn ich es jetzt meiner Mutter erklären müsste, würde ich sagen, sowas wie Enkeltrick, nur mit Video.
Sehr gute Erklärung, das finde ich gut.
Also man versucht halt einfach ein Video zu erstellen mit KI, was sozusagen eine natürliche Person imitiert. Das kann jetzt entweder jemand wie du oder ich sein, also eine Person des öffentlichen Lebens, nein, Spaß, oder halt irgendwer Prominentes, ne? Also das ist total beliebig und da kann man natürlich dann schauen, dass man damit zum Beispiel Fehlinformationen verbreitet oder eben jemanden austrickst. Man kann damit sicherlich auch lustige Sachen machen. Also wie bei jeder Technologie gibt es ja positive und negative Seiten, je nachdem, wie man es denn einsetzen möchte.
Ja, und es gibt so tolle WhatsApp-Gruppen. Da gab es jetzt auch wieder vor kurzem einen Vorfall, wo natürlich mit Deepfake dann irgendwelche tollen Multimillionäre gezeigt werden, die dann wieder sagen, hey, komm in meine WhatsApp-Gruppe und dann gewinnst du so und so viel Millionen. Ne? Und dann am Ende war es dann nicht mehr der Arnold Schwarzenegger, sondern irgendein Deepfake. Oder es gab ja auch mal das Deepfake von Angela Merkel oder Olaf Scholz bei der Ansprache. Ich glaube, das, was Deepfake eben halt auszeichnet, ist, wie schnell und rasant die Technologie sich weiterentwickelt hat. Wenn man sich ein Deepfake anschaut vor 3-4 Jahren, dann würde ich sagen, Enkeltrick ist das falsche Wort, weil da sieht jeder eigentlich, dass das ein Fake ist und dass es überhaupt nicht funktioniert. Ne?
Also meine Oma ist schon 3-mal drauf reingefallen.
Auf ein Deepfake? Nee, oder auf Enkeltrick?
Auf einen Enkeltrick.
Ah, okay, habe ich verstanden, ja. Aber wenn du das jetzt mit heute vergleichst und auch mit der Technologie, die wir heute haben, das ist ja wirklich krass. Inzwischen ja auch, was du Deepfakes in Teamcalls und Co. machen kannst. Und das ist auch für mich die größte unterschätzte Gefahr im Bereich, ich sag jetzt mal, der Cybersecurity, was jetzt so um Phishing, Betrug, Maschen und Co. angeht, so Deepfakes. Ne? Vorher war das eher so die Phishing-E-Mail. Heutzutage sage ich ganz klar, dass man ganz vermehrt Deepfakes sieht, aber viele reden immer nicht drüber. Warum ist denn das so?
Also wir müssen das, glaube ich, so ein bisschen trennen voneinander. Also Deepfakes sind natürlich immer noch ein bisschen aufwendiger zu erstellen als jetzt einfach so eine Phishing-E-Mail, die man an zigtausend Leute raushaut. Das ist sicherlich momentan einfach noch ein Weg, der funktioniert. Deswegen wird er auch weiter praktiziert. Nichtsdestotrotz gibt es einfach schon einige gute Beispiele, wo mit einem Deepfake einfach ein riesengroßer Schaden bei Unternehmen angerichtet worden sind. Ein Beispiel, was mich auch tatsächlich selber total überrascht hat, ist in Singapur gewesen, ein Unternehmen, der Mitarbeiter aus der Finanzabteilung hat mit seinem Chef und noch zwei anderen Mitarbeitern in einem Call gesessen, in einem Teams-Call, und die haben gemeinsam eine Transaktion freigegeben gegeben für, ich glaube, es waren 25 Millionen, die der Mitarbeiter dann auch überwiesen hat in einzelnen Chargen. Ja, bloß die Leute, die mit ihm da im Call waren, waren nicht wirklich sein Chef und nicht wirklich seine Kollegen, sondern halt Deepfakes. Und sowas wird natürlich dann entsprechend vorbereitet. Das geht nicht so von heute auf morgen mal eben, ne? Aber das war täuschend schon echt für den. Und ich sag mal so, ich hält es nicht für unwahrscheinlich, dass das irgendwann auch bei den, in Anführungsstrichen, normalen Unternehmen ankommt und da weiter praktiziert wird. Und gerade am Anfang, wenn es noch nicht so populär ist, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der dann auch ins Schwarze trifft und dass man damit Erfolg hat, relativ hoch. Und ich meine, viele nutzen ja jetzt heutzutage auch Teams bei sich im Unternehmen, was dann vielleicht auch für die externe Kollaboration freigegeben ist. Das heißt, jeder kann beispielsweise einfach irgendwelche Calls mit joinen und so weiter und so fort. Ja, wo ist denn da dann tatsächlich noch die Hürde?
Ja, und der andere Punkt ist, du hast gerade ein Beispiel genommen, Teams. Jeder, der Teams nutzt, weiß, dass die Qualität nicht unbedingt immer die beste ist. Das heißt also auch für einen Angreifer mit Deepfake ist es ja noch einfacher, auch ein schlechteres Deepfake oder ein schlechteres Video rüber zu schicken, weil eben halt jeder weiß, naja, gut, Teams hat jetzt wieder irgendwelche Probleme, irgendwelche Aussetzer. Jetzt ist Bashing gegen Teams, das kann genauso auch bei Webex oder wen auch immer passieren, aber die Qualität ist einfach nicht so gegeben, sodass man jetzt auch gar keinen Verdacht schüren würde, dass er jetzt plötzlich das Video so schlecht ist. Und das ist auch so ein Thema, was man auch wieder vermehrt sieht. Gerade du hast das Beispiel mit Singapur erwähnt. Ich habe das zum Beispiel häufig mitbekommen mit Personalgesprächen, mit Unternehmen, die Remote-Arbeitsplätze haben, die dann entsprechend mit irgendwelchen Leuten Bewerbungsgespräche führen, die gar nicht die Person sind, die sie eigentlich sind. Und was haben die Leute im Schilde? Die wollen eben halt mit anderer Identität da arbeiten, um gegebenenfalls an Daten zu kommen, um gegebenenfalls irgendwas zu machen. Oder eben halt auch sich, weil sie einfach einen Spaß daran haben oder ihre Identität nicht preisgeben wollen. Aber das kannst du eben halt auch schwer schwer unterscheiden beziehungsweise auch herausfinden.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe letztes Jahr müsste das gewesen sein, habe ich mit Galileo zusammen einen Beitrag gedreht. Da ging es auch um das ganze Thema KI und so weiter und auch QR-Codes und so weiter. Und ich habe da den Moderator so ein bisschen aufs Korn nehmen dürfen und habe dann halt auch ihm eine WhatsApp geschickt mit einer KI-Stimme von seinem Kollegen. Ich meine, man findet ja unfassbar viele Videos von denen. Das heißt, da eine KI-Stimme zu erstellen, die so ähnlich klingt wie er, ist erstmal nicht so das Schwierigste an der ganzen Thematik. Und habe ihm dann da die Nachricht geschickt, habe ihm gesagt, er muss einen Dreh übernehmen. Und letztendlich ist er auch drauf reingefallen, weil es sich einfach so täuschend echt angehört hat. Das heißt, der einzige Punkt, wo man es jetzt noch unterscheiden könnte, wäre logisch nachzudenken, okay, würde derjenige mir so eine Nachricht schicken, ne?
Ja, aber das ist genau das Problem. Jetzt können wir wieder das andere Fass aufmachen, was wir heute nicht aufmachen, weil ich weiß, dann sind wir noch 3 Stunden dabei, nämlich das Thema Awareness, ne?
Ja.
Das lassen wir lieber, aber um das Thema einmal anzusprechen, Awareness oder die klassische Awareness, die wir jetzt haben, da ist Deepfake ist, also die Awareness ist gegen Deepfake machtlos. Du kannst wenig mit dem jetzigen Awareness-Themen schaffen, um dich gegenüber Deepfake zu sichern. Ne? Weil, wie du schon sagst, ist das eine erwartete Geschichte? Ne? Habe ich das Modell so gut trainiert, dass ich eben halt alles weiß, was darum geht? Ne? Und die wenigsten Firmen haben jetzt schon in Anführungsstrichen Deepfake-Protokolle, dass sie dann zum Beispiel in einer Sitzung irgendwelche Namen sagen, Nummern sagen, was auch immer, um zu verifizieren, dass das die Person ist. Da gibt's ja auch schon inzwischen Prozesse, die du da machen kannst. Das heißt also, wir haben eine Masche oder ich sag mal einen Trend, der in der letzten Zeit irgendwie wenig in der Presse war. Das haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, auch als wir auf dem gemeinsamen Event letztes Jahr gewesen sind, wo wir uns echt stark gewundert haben, dass alle über NIS2 und Co. berichtet haben, aber keiner über Deepfakes. Und als wir dann mit Unternehmen gesprochen haben, war immer wieder so ein Thema, ja, Deepfakes, ja, so haben wir jetzt nicht und haben wir auch weniger Themen. Aber es passiert eben mal tagtäglich. Und ja, die Einschläge hier in Deutschland sind eher gering, aber es bedeutet ja nicht, ähnlich wie jetzt auch bei Ransomware-Angriffe, dass das nicht irgendwann hier rüberschwappt. Und da war ich echt überrascht, wie wenig Unternehmen tatsächlich irgendwelche Maßnahmen gegen Deepfakes haben.
Ja, und das Ding ist, sie fangen halt immer erst damit an, wenn es eigentlich schon zu spät ist, wenn das Ganze schon ausgeufert ist, dann fangen sie an, die Leute darauf zu trainieren, dann fangen sie an, gewisse Maßnahmen einzuleiten und so weiter und so fort. Aber da ist das Kind dann letztendlich schon in den Brunnen gefallen, ne?
Ja, absolut. Und der Punkt ist ja, Deepfake an sich hat ja ganz viele Facetten. Wir haben ja schon drüber gesprochen, ne, typisch Enkeltrick. Ich habe eine Audio, eine Video, die ich jemanden schicke und der reagiert drauf. Ich habe einen Teams-Call, der eben halt entsprechend dann mit jemandem geführt wird. Aber was ja noch viel besser funktioniert mit Deepfakes, auch gerade wenn wir auf die politische Seite gehen, sind irgendwelche Videos, die hochgeladen werden. Zum Beispiel ein Politiker, der dann plötzlich in einem kompromittierenden Video ist oder jemand, der eine Aussage getroffen hat, die für ihn ganz andere Folgen hat. Ne? Also ich glaube, bei Deepfake, und deswegen ist das auch so ein bisschen unterschätztes Thema an sich, ist nicht immer nur dieses Thema Erpressung und ich will Geld damit kriegen, sondern Deepfake wird dafür genutzt, Leute zu diskreditieren, beziehungsweise auch Meinungen zu manipulieren. Und das haben wir in der heutigen Zeit mit den ganzen Konflikten, die wir in der heutigen Zeit haben, ist das schon ein Thema, was extrem groß ist.
Ja, und jetzt bin ich mal ganz ehrlich, es gab ja dann auch so ein bisschen die Diskussion darüber, inwiefern man KI-Content kennzeichnen muss. Aber jetzt mal ganz im Ernst, also wer macht das denn? Es gibt da zwar die Pflicht, aber wenn du was Böses im Schilde hast, dann interessiert es dich doch mal gerade überhaupt nicht, ob du das gekennzeichnet hast oder nicht.
Das ist genauso, wenn wir den Einbrecher sagen würde, ach bitte lieber Einbrecher, bevor du bei mir einbrichst, markier doch mal bitte mein Haus, damit ich weiß, dass du einbrichst.
Genau, weil dann kann ich noch eine Versicherung abschließen.
ja, aber das Thema, was ich da eben halt sehe, ist, dass, weil es einfach noch nicht bei den Unternehmen da, sozusagen so präsent ist und viele sagen, wir haben noch genug andere Baustellen, Awareness zum Beispiel, bevor wir uns mit Deepfakes kümmern, ist das für mich schon so ein Angriffssektor und auch ein Awareness-Thema, auch was die Mitarbeiterschaft angeht, was echt stark vernachlässigt wird und wo ich glaube, wo wir, oder meine persönliche Meinung, und das ist ja genauso auch deine Meinung, wo wir in Zukunft viel, viel mehr machen müssen, denn am Ende sind wir dann hinter der Lage, nämlich wenn dann die Deepfakes nach Deutschland schwemmen, beziehungsweise da auch die deutschen Unternehmen trifft.
Ja, das ist ja generell so ein Thema, ne? Proaktiv sind wir immer nur selten. Es ist ja immer nur dieses Reaktive. Ah, jetzt ist irgendwas passiert. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das irgendwie noch hinbekommen. Da würde ich mir tatsächlich von den Unternehmen auch wünschen, da schon mal so ein bisschen frühzeitig drauf zu reagieren, damit sowas dann auch keine Chance hat. Weil, wenn man es vorzeitig eingrenzt und die damit am Anfang schon wenig Erfolg haben, dann kann es auch sein, dass sie es dann nicht mehr so in der Form weiterentwickeln. Wenn die erstmal sehen, ah, da wird richtig Geld mit verdient. Natürlich geht man dann da entsprechend mit Fokus drauf, ne? Aber ich würde mal interessieren, was du so einschätzt, ob ein Deepfake bei dir eine Chance hätte.
Ah, das ist schwierig, ne? Das ist so, wenn du mich fragen würdest, was ist jetzt sicherer, ne? Apple oder keine Ahnung was, ne? Also das wie oder ich sag mal so, ein Berater würde sagen, es kommt drauf an. It depends. Ne? Also ich würde tatsächlich sagen, ich glaube schon, dass ich genauso wie jeder andere auf ein Deepfake reinfallen würde. Ich glaube, was bei mir noch so ein bisschen stärker sein würde, ist einfach die, sag mal, die Sensoren dahinter. Also ich würde eben halt überprüfen oder im Kopf haben, ist das, was zu erwarten ist und reagiert die Person natürlich. Ne? Also ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich fuchte gerne mit den Händen. Wenn jetzt jemand ein Deepfake von mir sehen würde und meine Hände wären einfach so am Körper, dann kann ich jedem sagen, das ist ein Deepfake. Das gibt's bei mir einfach nicht. Ne? Und hört sich so hart an, aber ich habe so eine Macke, auch ich würde sagen, so eine berufliche Macke, dass ich Menschen analysiere, mir anschaue, das Verhalten analysiere, auch die Mimik und Gestik analysiere. Und daher würde ich mal schon behaupten, dass ich Mimik und Gestik schon gut erkennen kann. Mhm. Bedeutet natürlich nicht, dass ein Deepfake nicht auch Mimik und Gestik beinhalten kann. Und jetzt kommen wir auf das Thema, warum ich sage, it depends. In einer stressigen Situation, sag ich dir ganz ehrlich, würde ich genauso einen Deepfake hundertprozentig nicht erkennen wie jeder andere auch. Denn das ist ja genau das Ziel oder die Kunst mit Deepfakes. Ja. Wenn ich dir jetzt einfach ein Video schicke aus dem, ich sag mal, Lust und Tollerei, ne, dann ist die Chance, dass ein Deepfake erkannt wird, ziemlich hoch. Aber ich weiß, du bist jetzt gerade voll im Stress, hast irgendwelche Probleme. Und dann kommt der Anruf vom Chef, der sagt, pass auf, hier die Hütte brennt und du musst mal das und das tun oder du musst das und das tun. Dann bin ich mir millionenprozentig sicher, da macht jeder das einfach, weil man einfach in dieser Stresssituation ist. Und ich glaube, deswegen ist dieses Thema Deepfake ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema, weil man einfach als Mensch in einer stressigen Situation unter Zeitdruck und Co. auch anders reagiert, wie jetzt, als wenn ich jetzt ganz normal von dir einfach nur einen normalen Anruf kriegen würde und meine Sensoren vielleicht anders wären.
Ich meine, Leute sind schon auf ganz, ganz andere Sachen reingefallen. Das müssen wir ja gar nicht mehr hochholen, so, was die letzten Jahre passiert ist. Aber letztendlich beruhen ja diese Angriffe immer genau auf den gleichen Mustern. Also entweder ist es Neugier, Angst, ne? Also du triggerst ja immer irgendeine Befindlichkeit in dem Menschen, ne? Und darum funktionieren die ja einfach so gut.
Ja, aber vielleicht mal eine andere Frage, die ich mir auch gerade gestellt habe, ne? Auch ein wichtiges, spannendes Thema ist ja gerade auch bei dir im Bereich, wenn es um das Thema geht, Incident Response, Täterkommunikation und Co. Zahlt denn eine Cyberversicherung Deepfake-Schäden?
Da bin ich ehrlich, muss man sicherlich mal prüfen. Das kann ich dir nicht sagen. Also ich hatte jetzt bisher auch noch keinen Fall, wo sozusagen Deepfake die Ursache war. Aber ich glaube, das wird eine ganz schwierige Diskussion mit der Versicherung, wenn man dann mal irgendwann diesen Fall in Deutschland hat.
Vor allen Dingen ist halt die Frage, die ich mir dann stellen würde, ist das denn jetzt wirklich ein Deepfake oder vielleicht auch der Mitarbeiter? Also wenn jetzt der vermeintliche Deepfake ein Mitarbeiter ist, der dann in Wirklichkeit aber der Mitarbeiter ist, was machst du dann? Da hast du die Büchse der Pandora offen.
Ja, total. Also ich meine, der Typ da aus Singapur, der hat auch seinen Job verloren, ne? Also der hätte das irgendwie auch wissen müssen scheinbar. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht sind ja hier auch Versicherungsvertreter irgendwie von Cyberversicherungen unter den Zuhörern. Dann können die ja mal kommentieren, ob die Versicherungen da zahlen würden. Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Vor allen Dingen kommentiert mal gerne, ob ihr schon mal Opfer vom Deepfake geworden seid. Vielleicht schaffen wir es da wirklich mal jemanden aufzuschreiben, der so ein Deepfake mitbekommen hat. Das würde mich sehr interessieren. Und was auch nochmal ganz spannend wäre, wie geht ihr mit Deepfake im Unternehmen um? Auch das würde mich interessieren. Ich glaube, auch das können einige Leute noch mitnehmen. Aber ein anderes Thema, wir sind da vorhin so ein bisschen drüber gesprungen, deswegen würde ich gerne nochmal ein bisschen zurückkommen. Wir haben ja darüber gesprochen, die Evolution sozusagen von Deepfakes, wie rasant das geworden ist. Ne? Wir alle haben mitbekommen, auch bei KI, der Boom, was damals irgendwie auf riesen Servern mit riesen Rechenleistung läuft, geht heutzutage auch auf einen normalen Notebook. So ähnlich ist es ja mit Deepfakes auch. Als ich mal vor, muss jetzt mal zurückgehen, ich glaube 2 Jahren, 2,5 Jahren mit Deepfakes angefangen habe, da war das noch so, du brauchtest so eine riesen Gaming-Kiste mit einer fetten Grafikkarte und am besten noch riesen Arbeitsspeicher und Grafikspeicher, damit du dann halbwegs normale Videos erzeugen konntest. Also mit normalen Videos meine ich wirklich so, die Oma kriegt auf ihrem alten Handy noch so ein unscharfes Video und das kann sie sich anschauen, während du ja heute mit den entsprechenden Tools, wie du schon gesagt hast, erstmal ganz einfach einen Deepfake erstellen kannst, indem du dir Daten holst zum Learning, ne? Also indem du ein Deepfake-Modell erstellst und du das, ich sag jetzt mal ganz überspitzt gesagt, eigentlich mit einem herkömmlichen Notebook machen kannst. Ne? Klar brauchst du auch wieder Performance dafür, ne? Also solltest jetzt nicht, ich sag mal, so ein Office-Notebook nehmen, aber so ein Gaming-Rechner oder ich habe jetzt zum Beispiel ein MacBook, was ja speziell auch für KI-Berechnungen zuständig, da kannst du so Deepfakes echt krass mit erstellen. Ne? Und das ist immer das, wo man auch sich vor, ich sag mal, was auch wichtig ist, um diesen Gedanken Deepfakes anzugehen, dass eben halt die Technologie inzwischen so performant geworden ist oder ich sag mal, so einfach zu bedienen ist, dass rein theoretisch jeder auch einen Deepfake erstellen kann.
Ja, also es sind ja nicht mal nur diese voraufgenommenen Videos, sondern es ist ja auch die Möglichkeit, so Live-Deepfakes zu machen, ist ja auch mittlerweile gegeben und super easy, ne? Also ich meine, da braucht man nur mal auf GitHub ein bisschen gucken, da findet man relativ schnell was. Und wir kennen das ja auch schon ein bisschen länger, dass man eben das Gesicht trackt und dann da irgendeinen Filter drüber legt, ne, und so weiter. Das gibt's ja schon länger, aber dass man da dann eben auch entsprechend die Gesichter von anderen Menschen draufsetzen kann. Und bei den Informationen, die wir heutzutage von uns im Internet preisgeben, ist es gar nicht mehr schwierig, das dann entsprechend auch so zu erstellen.
Ja, und ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, du hattest ja das schon mal als Beispiel gemacht mit dem Enkeltrick Geschichten oder mit der Betrügerei durch den Enkeltrick. Deepfakes sind ja nicht immer nur Bilder, es können ja auch Stimmen sein. Und da sehe ich eben halt auch ein gigantisch hohes Potenzial in der, ich sag jetzt mal, organisierten Kriminalität, wie es so schön heißt, auch gerade so mit Fake-Anrufen, mit Deepfakes, wo man dann Stimme imitiert. Das muss ja nicht immer nur die Oma sein, die sowieso nicht mehr erkennt, welche Stimme das ist, ne? Ja. Sondern es kann ja auch mal die Mutter sein oder wer auch immer, die dann einfach nur die Stimme hört. Und wie gesagt, dann gepaart mit Emotionalität, ne, irgendwie im Hintergrund noch ein LKW rauschen oder keine Ahnung, ein Krankenwagen oder was auch immer, ne? Da reagieren Menschen ganz einfach. Da gibt's so ein schönes Video, das zeige ich auch gerne mal immer wieder in meinen Präsentationen, wenn wir über das Thema Hacking-Tools reden. Da ruft jemand sozusagen bei seinem Telefonanbieter an und möchte die Zugangsdaten erhalten. So, und natürlich würde jetzt jeder sagen, ja, Zugangsdaten beim Telefonanbieter, das kriegt man ja nur unter meinem Benutzername, Passwort, dies, das, jenes, kriegt man ja überhaupt nicht hin. Ne? Was hat die Person gemacht? Die hat einfach im Hintergrund ein Video angemacht vom schreienden Baby, also auf YouTube, Crying Baby, und hat dann einfach die ganze Zeit am Telefon so getan, als wenn im Hintergrund ein schreiendes Baby ist. Und was ist passiert? Die Dame, die am Telefon war, die hat auch ein Baby, die war natürlich sofort so, oh, da ist ein schreiendes Baby, ah, wie alt ist es denn? Also man ist sofort so ein Smalltalk gekommen, ne? Dann war das so, ja, aber ich habe ja gar nicht das Passwort und ah, mein Baby schreit und oh, ich komm gleich wieder zu dir, ich muss nur kurz hier telefonieren und so weiter. Also die Person hat einfach die Person, die diesen Trick angewandt hat, hat das Gegenüber so doll unter Druck gesetzt, beziehungsweise eine emotionale Bindung aufgebaut, dass sie am Ende ihre kompletten Vorgaben vergessen hat oder, ich sag mal, über den Haufen geschmissen hat, dass sie am Ende das Passwort ändern konnte, dass sie am Ende sich da eintragen lassen konnte bei einem wildfremden Person, wo sie überhaupt nicht bekannt war. Sie wusste nur die Handynummer und das war's, ne? Und das zeigt eben halt so ein bisschen auch das Potenzial, was ich in Deepfake sehe, ne? Wenn du Deepfake gepaart machst mit irgendwelchen emotionalen Handeln.
Ja. Wobei, das mache ich tatsächlich manchmal im Bereich Social Engineering auch, ne, dass ich bei Unternehmen mal diesen ganzen Prozess teste mit dem Passwort-Reset und so weiter, ne. Suche mir einen Mitarbeiter, einfach von LinkedIn ist ja alles online irgendwie, suche ich mir raus und sage, ja, hier, ich habe mein Passwort vergessen, ich bin die und die, und ja, Verifikationen haben viele gar nicht irgendwie, ne. Deswegen, ja. Also da ist zwar jetzt so ein bisschen off-topic, weil hat jetzt nicht direkt was mit Deepfakes zu tun, aber auch auf jeden Fall ein spannendes Thema, was man sich immer mal anschauen kann. Worüber wir vielleicht nochmal sprechen können, wäre so ein Stück weit, welche Prozesse davon oder vielleicht auch Personen, ne, welche Rollen könnten davon am ehesten betroffen sein. Also was mir jetzt so spontan in den Kopf kommt, ist so HR irgendwie. Ne? Aber vielleicht fällt dir ja noch da der ein oder andere ein, wo du sagst, das ist ein gutes Szenario für so ein Deepfake.
Also für mich sind ganz klar die Rollen, die im klassischen Phishing beziehungsweise auch im klassischen Frauding-Bereich sind, auch für Deepfakes relevant. Das heißt Finance, HR, Assistenten, Geschäftsführung, irgendwelche leitende Angestellte. Die klassischen Rollen, die wir auch aus anderen Bereichen kennen, das sind eigentlich auch die Prädestinierten mit Deepfakes. Warum? Ganz einfach, das sind die Rollen, die privilegierte Rechte haben oder die eben halt, will ich auf das Geld des Unternehmens kommen? Ja, dann muss ich an Finanzdepartement, ne? Ja. Und ich hab mal bei uns den Spaß gemacht in einem Unternehmen, wo ich gewesen bin. Ich habe dann mal auch als Deepfake angerufen im Finanzdepartement und habe mal diese ganze Story durchgespielt und es hat funktioniert, ne? Also das geht eben halt schon. Und das sind aber für mich generell, sag ich mal, so die Risikorollen, die du generell hast. Ne? Also ja. ich würde jetzt mal sagen, vielleicht siehst du es anders, dass du jetzt beim Deepfake nicht wirklich neuartige Angriffsvektoren hast im Unternehmen, also Rollen, die davon besonders betroffen sind, wie jetzt beim klassischen Phishing und Frauding, sondern ich sehe da dieselben Rollen, bloß eben halt mit einem anderen Fokus in Anführungsstrichen, ne?
Findest du, das ist eher ein Security-Thema oder ein IT-Thema oder ist es für dich eher so ein Management-Thema?
Ja, das ist so schwierig. Also es ist auf gar keinen Fall ein IT-Thema. Also Deepfake hat für mich wenig was mit IT zu tun, weil ganz ehrlich, was will ich denn verhindern mit der IT? Klar, ich kann irgendwelche Firewalls-Regeln sagen und sagen zum Beispiel, mein Teams darf nicht nach draußen. Ja, bringt mir aber nichts. Ich muss ja mit meinen Leuten extern kommunizieren. Also wird ja nichts. Ein Handy, was will ich beim Handy machen? Kann ich auch nicht wirklich machen. Also Deepfake ist gar nichts mit IT. Also hat für mich null. Klar, du kannst immer gucken, dass du durch Sicherheitstechnologien und Co. versuchst, das bestmöglich dabei rauszuholen. Aber so wirklich gegen ihren Deepfake von der Technik her schützen, ist schwierig. Kommen wir später sicherlich noch dazu, wenn wir darüber sprechen, dass wir uns ja mal angeschaut haben, was für Software es auf dem Markt oder Möglichkeiten es auf dem Markt gibt, Deepfake zu erkennen. Aber sehe ich eher schwieriger.
Ja.
Es ist für mich auch kein Management-Thema an sich, weil es würde ja dann wieder der falsche Impuls kommen. Nur das Management ist davon betroffen. Und die müssen sich drum kümmern. Mhm. Es ist für mich, mein Lieblingswort, ein Awareness-Thema. Aber eben halt kein Awareness-Thema im klassischen Sinne, oh, wir müssen jetzt mal eine Schulung machen, sondern eher so ein Awareness-Thema, Leute, es gibt das, wir müssen uns hier Gedanken machen und wir müssen einfach Prozesse implementieren, die uns einfach in Zukunft dafür schützen können. Wir hatten ja so das Beispiel Codewörter. Ne? Mhm. Also ich habe zum Beispiel bei diversen Unternehmen Codewörter implementiert. Das heißt also, wenn zum Beispiel in einem Call mit gewissen Leuten über Finanztransaktionen gesprochen wird oder über gewisse Dinge, dann müssen vorher in einem Abstand gewisse Dinge passieren. Ne? Ich will da jetzt nicht zu tief eingehen, weil das ist ja beim Unternehmen immer noch im Einsatz. Oder was wir auch gemacht haben, ist, dass wir zum Beispiel uns auf Farben geeinigt haben. Ne? Also dass zum Beispiel die Leute dann eben halt im Hintergrund einen Farbcode gestellt haben. Und dann wusstest du ganz genau, mit diesem Farbcode sind sie legitimiert. Also du kannst dir ja diverse Dinge ausdenken und tun und machen. Du musst dir eben halt irgendwo einen Prozess überlegen, der eben halt Deepfake sicher ist. Und dann kommen wir wieder zu einem schönen Wort. Was ist Deepfake sicher? Und das ist dann natürlich schwierig, ne? Weil wenn du zum Beispiel Zugang zu jemanden hast, der genau weiß, wie diese Mechanismen funktionieren, dann ist das auch nicht mehr Deepfake sicher.
Ja, das stimmt. Also ich meine, wie du schon sagst, ne, man muss gewisse Prozesse irgendwie implementieren, Vier-Augen-Prinzip, Rückrufregeln und so weiter und so fort. Klare Abläufe, was ist denn, wenn jetzt so ein Deepfake-Verdacht halt auch besteht. Aber letztendlich, dass die Leute sich dran halten, kann man nicht kontrollieren. Also man kann es zwar immer trainieren und so weiter und so fort. Ich meine, bei den ganzen Awareness-Kampagnen, die man jetzt so über die Jahre mitbegleitet hat, müsste jetzt ja eigentlich mittlerweile niemand mehr auf irgendwelche Phishing-Mails reinfallen. Und passiert trotzdem, ne? Gibt es irgendwie jedes Jahr sechsstellig dafür aus und dann klickt doch wieder irgendein Günther auf den Link. Also das, ja.
Ja, und auch das ist doch vollkommen menschlich, ne? Wie häufig klicke ich denn auch auf den Link? Ich meine, ich bin auch noch ein Mensch, ne? Und ich glaube, das ist immer das Thema auch mit Deepfake. Es ist der falsche Weg zu sagen hier, auch diesen Typen, den man dann entlassen hat. Ne, ich weiß da jetzt nicht die genauen Hintergründe oder so, ist aber für mich ein falsches Signal, weil was kann der wirklich dafür? Ne? Klar, vielleicht, wenn es im Unternehmen irgendwelche Richtlinien gegeben hat, gegen die der verstoßen hat, okay. Aber dann ist auch wieder das Thema, der ist sicherlich unter Druck gesetzt worden. Der wird jetzt nicht da im Raum gesessen haben und dann war das Friede, Freude, Eierkuchen und hallo, wie geht's dir? Sondern der wird dann mit dem Deepfake so gesprochen worden sein, hey du Idiot, wir haben jetzt hier folgende Finanzkrise oder wir haben folgendes Thema, du musst jetzt ganz schnell umsetzen, sonst haben wir nämlich ein Problem. Und der ist bestimmt unter Druck gesetzt worden. Ich kenne den Fall jetzt nicht aus dem Gedächtnis, aber ich weiß, dass das sicherlich eher so eine Praxis war, dass man den unter Druck gesetzt hat und nicht irgendwie so, wir machen mal Smalltalk mit denen und dann überweist er am Ende, weil das wäre sicherlich etwas unglaubwürdig.
Naja, normalerweise gab es auch irgendwie einen Freigabeprozess, den hat er so ein Stück weit ignoriert, aber natürlich, also am Ende haben wir ja schon gesagt, ne, es sind immer die gleichen Muster, die Menschen dazu bewegen, bestimmte Dinge zu tun, auch wenn es Prozesse gibt und das ist halt die Schwierigkeit und deswegen ist und bleibt der Mensch halt immer noch der größte Risikofaktor in einem Unternehmen, Punkt. Und ob es jetzt Deepfake ist oder ob es jetzt Phishing-Mails ist, ist eigentlich komplett egal.
Ja, lass uns doch mal darüber sprechen, wie kann ich denn Deepfakes überhaupt erkennen? Na, weil jetzt haben wir viel über Deepfakes gesprochen und wir haben auch schon gesagt, wir haben uns das mal angeschaut und eigentlich halt festgestellt, Deepfakes erkennen ist super schwierig.
Genau, auf dem Markt gibt es ja schon so das ein oder andere Tool, was so sich auch ein bisschen in den Bereich Deepfake bewegt. Letztendlich, wir hatten ja auch mal ein Tool evaluiert. Das war ganz spannend. Das ist ein Startup gewesen, wo Nico und ich auch überlegt haben, uns dran zu beteiligen. Die haben sozusagen zum einen diese Deepfake Trainings mit drin gehabt, also als Awareness, ne, dass sie wirklich über Teams dann entsprechende Deepfakes bei den Usern anrufen lassen haben, aber gleichzeitig sozusagen eine Erkennung, eine technische angeboten, in Form von so einem Pop-up, wo man dann sehen konnte, dass das ein Deepfake ist und das war sozusagen das Tool, war am Ende nicht ganz ausgereift, deswegen ist es da nichts mit der Beteiligung geworden. Trotzdem finde ich es spannend und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es zukünftig auf jeden Fall ein Markt wird. Aber die Themen stecken halt gerade alle noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, genauso wie mit der, also hauptsächlich das Thema Erkennung, ne, zuverlässige Erkennung. Weil man muss ja auch dazu sagen, wenn man dann so ein Tool hat, was einem das anzeigt, dann muss man sich auch darauf verlassen, weil wenn es dann nicht sagt, dass es Deepfake ist und es ist aber Deepfake und man macht dann die Überweisung von 25 Millionen, dann macht man die natürlich mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein.
Ja, und ich glaube, das, was das Tool konnte, und das war ja auch für uns am wichtigsten, genau dieses Thema, so Deepfakes Pentest nenne ich es jetzt mal so. Ne? Also wirklich mal regelmäßig zu testen und zu schauen, wie reagieren die Leute auf Deepfakes, weil nur dann kannst du sie auch erkennen. Ja. Und wir haben damals ja auch gesagt, es macht keinen Sinn, nur ein Tool zu haben, wo man sagt, es ist jetzt ein Deepfake mit hoher Wahrscheinlichkeit, sondern die Leute müssen ja erstmal verstehen, was ist denn ein Deepfake und wie gehe ich damit um. Und das fand ich so super spannend, dass es da auch gerade am deutschsprachigen Markt damals jetzt vor über anderthalb Jahren noch nichts gab, ne? Vielleicht hat sich das inzwischen auch verändert. Aber dass wirklich Firmen sich da überhaupt gar keine Gedanken drum gemacht haben, mal sowas zu machen, obwohl eben halt dieses Thema Deepfake immer mehr und mehr auch gerade aus der politischen Seite sehr stark gespielt wird. Also wenn man sich mal anschaut, welche Politiker oder irgendwelche, ich sage jetzt mal, Videos, die zu irgendwelchen Propagandazwecken genutzt werden, da verändert werden oder manipuliert werden. Das ist natürlich schon viel, viel mehr wie jetzt im Business-Kontext. Aber wie wir ja schon häufiger heute drüber gesprochen haben, es bringt ja nichts, sich erst danach Gedanken zu machen, wenn das dann passiert, sondern man muss sich vorher Gedanken machen. Und da hatten wir eben halt mal die Idee, mit solchen Tool weiterzumachen. Aber ja, es ist natürlich auch super schwierig, dann am Ende nur auf ein Tool zu hören. Du brauchst eben halt die Prozesse, wie wir schon drüber gesprochen haben und eben halt auch die Awareness, dass die Leute das eben halt auch verstehen.
Ja, wäre das dann eigentlich ein Security-Incident oder wäre das eher so ein Compliance-Incident?
Ja, sehr, sehr gute Frage, ne? Weil ich würde mal behaupten, was beim Deepfake rauskommt oder um was es beim Deepfake geht, so musst du es dann immer sehen, ne? Aber prinzipiell würde ich jetzt mal sagen, von meiner persönlichen Meinung nach, ist es ein Security-Incident, ne? Also würde ich jetzt mal behaupten, weil am Ende geht es ja darum, dass da in irgendeiner Form ein Betrug vorliegt oder jemand da versucht hat, an Daten ranzukommen, Daten abfließen, wie auch immer, ne? Und dann muss man sich das eben halt übersehen. Aber da kommen wir dann eigentlich schon auf das nächste Thema. Um, wenn wir schon darüber sprechen, was passiert denn mit den Deepfakes, ist ja auch für mich immer so die Frage, am Ende des Tages, wie kann man überhaupt diesen Deepfake-Missbrauch dann auch bestrafen? Ne, weil die Täter sitzen dann im Ausland oder sitzen sonst wo. Das heißt also auch da ist für mich das nächste Kapitel so die Strafverfolgungsbehörden und Co. Wie gehen die damit um? Ne, also auch für die ist das Thema Deepfake ja auch absolut ein Thema, was noch zu dem Thema KI auch noch mit on top kommt.
Ich meine, wir sehen das ja heute schon in der Verfolgung von Straftaten in Bezug auf Ransomware beispielsweise oder letztendlich generell das Thema Internetkriminalität. Also da haben wir einfach gar nicht die Ressourcen in Deutschland dazu, um das irgendwie zu verfolgen. Für Unternehmen ist, glaube ich, dann diesbezüglich schon wieder wichtiger, eben gewisse Meldepflichten dann auch einzuhalten, ne? Aber ich glaube, von der Strafverfolgung allein darf man sich, da darf man sich nicht so viel Hoffnung machen.
Ja, und ein anderes Thema, was ich ja auch dann immer schwierig finde, genauso auch bei Phishing und Co., ist, wollen wir jetzt allem misstrauen, ne? Wir können jetzt auch wieder mein Lieblingsbesswort mit reinbringen, Zero Trust, ne?
Ja, hauptberuflich Trust Issues.
Genau, wollen wir uns einfach nur noch über Trust unterhalten, aber ja, das ist ja auch ein anderer, das ist ja die Kehrseite der Medaille, wenn wir über Deepfakes sprechen, ne? Inwieweit wollen wir dann noch überhaupt Dingen vertrauen, ne? Also auch das ist ja ein Thema, wo man sich Gedanken machen sollte in seiner Policy für Deepfakes oder ich sag mal in seinem Umgang mit Deepfakes. Ist es überhaupt von uns gewollt, zum Beispiel, wie jetzt das passiert ist in Shanghai, da entsprechend über Teams eine Transaktion zu starten? Oder sagen wir einfach ganz ehrlich, wenn es um so viel Geld geht, dann müssen wir uns einmal persönlich treffen. Ne? Also das ist ja auch eine Frage, die man sich stellen muss in Bezug auf, wie gehe ich mit dem ganzen Thema um?
absolut, also generell dieses ganze Thema, ne, Verifikation, also beruht das halt auf Identität oder auf worauf auch immer, ne? Also wie stelle ich das denn sicher jetzt? Auf was für Parametern treffe ich Entscheidungen? Auf was für Parametern dürfen gewisse Prozesse gestartet werden und so weiter und so fort? Das sind halt alles Sachen, da müsste man sich da mal Gedanken drüber machen.
Ja, und am Ende sind wir mal ehrlich, ist Deepfake auch, wie so vieles in unserem Bereich, ein Katz-und-Maus-Spiel. Du wirst immer hinterherlaufen. Na, also es wird nicht die eierlegende Wollmilchsau-Solution geben, die einfach jetzt Deepfakes zu 100% erkennen kann. Na, weil auch da entwickeln sich die Deepfakes weiter. Und ich glaube auch, das haben wir ja uns dann auch in der Software angeschaut, diese Metadaten, die die Software ja analysiert, da wird es auch irgendwann Möglichkeiten geben, die zu manipulieren oder zu, ich sag jetzt mal, zu hiden, sodass man damit nichts anfangen kann. Sodass es auch immer so ein Thema ist, man muss sich auch ganz klar machen, man kann nicht vor die Lage kommen bei Deepfakes, aber man muss immer halt gucken, was passiert, wenn diese Lage eintrifft.
Ja, wobei man ja auch dazu sagen muss, ne, also es gibt ja auch genug Unternehmen, die dann vielleicht diese Software nicht im Einsatz haben und meistens sind es ja dann doch eher Massenangriffe, ne? Aber wie gesagt, momentan das Hauptproblem mit Deepfakes sind, glaube ich, wirklich Informationen, also Fehlinformationen, die verbreitet werden, weil das sich dafür einfach super anbietet. Ne?
Absolut. Aber jetzt haben wir ja viel schon, oder wir haben am Anfang ja darüber gesprochen, wie sich Deepfakes so entwickelt haben. Wo siehst du denn persönlich die Entwicklung in den nächsten 3 bis 5 Jahren?
Halte ich, also ist in dem Thema, glaube ich, wirklich schwer vorhersehbar. Ich glaube, das ist wirklich stark abhängig von diesem ganzen Thema Phishing, ne, E-Mail-Phishing. Weil ich mir gut vorstellen kann, wenn da weniger zu holen ist, dann sucht man sich Alternativen. Das wäre jetzt eine logische Alternative. Wenn das weiterhin in den nächsten Jahren gut funktioniert, dann glaube ich, wird sich da nicht ganz so viel ändern. Also im Bereich der Verbreitung von Fehlinformationen, glaube ich, wird es eher noch schlimmer werden. Also da wird es massiv aufgebaut werden. Aber jetzt im Kontext Unternehmen und Cyberangriffe auf Unternehmen, solange das mit den Phishing-Mails und so funktioniert, glaube ich, dass das da wahrscheinlich eher noch ein bisschen zurückhaltender sein würde. Oder wenn das es dann so Spear-Phishing ist. Also dass man Deepfake wirklich gezielt einsetzt auf eine Person und nicht irgendwie breit gestreut, so wie das ja oft der Fall ist.
Also glaubst du, dass wir statt den nächsten Phishing-Meldewellen, ne, wo jeder einfach am Tag zigtausend Spam-E-Mails bekommt, auch mehr mit Deepfakes zu tun haben werden?
Ja, ich denke schon. Also doch, das ist aber, ich weiß nicht, wie schätzt du es denn ein? Also
ich glaube tatsächlich, dass wir die Einschläge hier in Europa generell mehr sehen werden, weil wir haben ja auch auf der anderen Seite ein anderes Thema. Wir wollen alle mehr, ne, nächstes Buzzword digitalisieren. Wir wollen alle mehr digitale Souveränität haben, auch das nächste Buzzword. Wir wollen alle mehr miteinander kommunizieren. Ich sehe das ja auch in unserem Unternehmen, viel, viel mehr wird mit Teams gemacht und so weiter und so fort. Das heißt, der Nährboden für Deepfakes, der wächst ja immer mehr und mehr. Wir gehen ja nicht wieder zurück nach Corona und sagen, alle wieder zurück in die Büros, alle wieder am Arbeitsplatz arbeiten und die Leute sehen sich wieder, sondern es ist eher die Tendenz schon mehr Homeoffice, mehr Remote-Arbeiten und so weiter und so fort. Das heißt, der Nährboden für Deepfakes ist ja gigantisch. Ja. Ne? Und deswegen glaube ich, da tatsächlich werden wir schon einen großen Ansturm sehen. Ich sag mal so, wenn die Technik sich jetzt so weiterentwickelt wie jetzt und so rasant weiterentwickelt wie jetzt, dann ist für mich Deepfake am Ende genauso wie eine Phishing-E-Mail, weil einfach ein Deepfake zu erstellen, gegebenenfalls mit einer KI, so einfach sein wird. Dann sage ich einfach einer KI, pass auf, hier sind 10 Bilder von der Person, erstell mir jetzt mal ein Deepfake davon, dann musst du noch nicht mal Learning mit Deepfake machen, sondern dann wird die KI das Deepfake erstellen. Also das ist so meine Prognose für die nächsten 3 bis 5 Jahren. Ich glaube nicht, dass wir mehr in diesen Bereich davor stoßen werden, dass Deepfakes irgendwie angelernt werden und mit irgendwelchen Deepfake-Modellen gearbeitet wird, sondern eher, dass KIs so weit sind, dass sie Deepfakes einfach out of the box erstellen können. Dass sie einfach sagen, na KI, pass auf, egal wie sie heißt, hier sind, nimm die 10 Fotos oder die 2 Videos und mach daraus ein Deepfake. Das ist so meine Befürchtung dahinter. Also ich glaube nicht, dass es eher so weitergehen wird, dass die Deepfake-Technologie an sich mit dem Learning so krass wird. Oder ich sag mal so, es kann ja auch damit zusammenhängen, dass trotzdem die Modelle über eine KI dann trainiert werden. Das ist so mein Guess. Und ich glaube auch tatsächlich, dass wir deutlich mehr davon mitkriegen werden, Wobei das für mich auch so ein Fragezeichen-Thema ist, weil du dann, wenn du es mitkriegen musst, oder wenn du es mitkriegen willst, musst du erstmal verstehen, dass es eins war. Und das wird eher weniger der Fall sein, dass man es versteht.
Plus über dieses ganze Thema mit den Cyberangriffen wird sowieso generell immer weniger berichtet, weil es einfach nicht mehr so, es ist einfach so salonfähiger geworden. Ne? Früher war das ja, wenn ein Unternehmen gehackt worden ist, super krass in den Medien und so weiter und so fort. Heutzutage ist irgendwie eher so...
Ist schon langweilig geworden.
Ach ja, ja, ist ja blöd, oh, da kann ich jetzt da mal eine Woche nicht bestellen oder sowas. Aber ansonsten, ja...
Aber bedeutet das nicht eigentlich, dass Vertrauen in der Zukunft zum Premiumgut wird?
Vertrauen ist allgemein ein Premiumgut. Also ich meine, heutzutage ohne Vertrauen irgendwas zu verkaufen und so weiter, das ist ja auch nicht möglich. Also ich glaube, das gilt für alle Bereiche.
Und eine Frage, die ich mir persönlich auch als Vater stelle, ist natürlich genauso wie mit KI. Unsere Kinder wachsen jetzt mit Deepfakes und KI auf. Also für die ist das vollkommen normal. Ne, was für uns so ein bisschen, ich sag mal, böhmische Wälder teilweise waren, ne, ist jetzt für unsere Kinder einfach der Standard, ne? Und da bin ich auch mal gespannt, wie sich das dann entwickelt, wenn dann plötzlich die Kiddies an ihrem Handy irgendwie das Deepfake-Video von der Mutti machen, weil die, keine Ahnung, im Schnee rumtanzt. Und das für die vollkommen normal ist, dass das ja nichts Schlimmes ist, weil es einfach dazugehört, ne? Also das kann ich mir auch sehr spannend vorstellen.
Ich meine, ich hätte das als Kind auch cool gefunden. Ich hätte es auch gemacht. Also 100%. Ich weiß noch, da gab es damals auch so diese Apps, wo man dann irgendwie sein Gesicht reinmachen konnte und dann hat man so als Wichtel getanzt und was auch immer. Also wir haben ja allen Scheiß mitgemacht.
Ja, absolut. Also ich glaube, das ist super spannend, wie sich noch entwickelt wird. Was uns jetzt noch mal persönlich interessieren würde, beziehungsweise ich glaube auch die Community interessieren würde, wenn ihr Erfahrung mit Deepfake habt, packt es gerne in die Beschreibung. Wenn ihr auch Ideen habt, beziehungsweise selber im Unternehmen was umgesetzt habt, das genauso. Und dann bin ich mal gespannt auf die Resonanz. Ich fand es eine super spannende Folge. Ne? Wie gesagt, wir haben jetzt nicht aufgeklärt, ob wir Deepfakes sind. Das darf jetzt jeder selber beantworten. Ne?
Vielleicht ja, habt geht ihr so ein dann paar, auch für die nächsten 10 Folgen.
Genau, vielleicht habt ihr so ein paar Marker gesehen oder nicht. Wer weiß, wir spoilern nicht. Wir bedanken uns bei euch, für dass ihr dabei gewesen seid, fürs Zuhören und Zuschauen. Und ich würde sagen, das war's von dieser Folge vom Cybersecurity-Chefsache. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.